Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es geht eine Woche zu Ende, in der wir viel haben lernen müssen über Europa und seinen Umgang mit Flüchtlingen. Hier in Deutschland, so sagt die Politik, soll es eine Willkommenskultur geben. Doch bevor wir die Flüchtlinge willkommen heißen, mussten sie erst durch Tränengas in Mazedonien und einen Stacheldraht in Ungarn. Der Zaun ist fertig, verkündet heute die ungarische Regierung. Nun würden die Flüchtlinge auf dem Weg in den Norden gestoppt. Doch dieser Zaun ist vielmehr ein Symbol für eine Politik der Abschottung als ein tatsächliches Hindernis. Denn die Flüchtlinge, die schon tausende Kilometer teilweise zu Fuß hinter sich gebracht haben, lassen sich durch einen paar Meter hohen Stacheldraht auch nicht mehr aufhalten. Christian Limpert.
Es sind 175 Kilometer Stacheldrahtzaun in Rekordzeit aufgestellt, ein Prestigeobjekt der Regierung Orbán, das zeigen soll, wir lassen keinen Flüchtling mehr rein. Doch noch gibt es Schlupflöcher, diese Tür zum Beispiel mitten im Stacheldraht, nicht abgesperrt. Oder hier in der Nähe von Röske, gut 10 Meter breit ist die Lücke im Zaun und wegen der Bahnschiene bleibt das auch so. Hier kommen derzeit die meisten Flüchtlinge über die Grenze. Hilfsorganisationen schlagen Alarm, der Zaun mache den Weg der Flüchtlinge noch beschwerlicher. Die Zahl der Flüchtlinge hat sich durch den Zaun nicht geändert, aber die Zahl ihrer Wunden ist gestiegen. Wir hatten gestern einen jungen Mann mit einer schweren Verletzung am Auge. Die hat er sich am Stacheldraht geholt. Es gibt mehr und mehr Unfälle, aber die Zahl der Flüchtlinge bleibt gleich. Abseits der Schlupflöcher versuchen die Menschen mit Decken und Rucksäcken den gefährlichen Zaun zu überwinden, dort, wo es noch möglich ist. Ich habe keine Ahnung, warum die Ungarn das machen. Alle reden von Menschenrechten, aber wo sind die hier? Kritik gibt's auch in den ungarischen Grenzorten. Robert Molnar ist einer der Bürgermeister hier. Die Regierung hat ihm den Zaun einfach aufs Gemeindegebiet gestellt, sagt er. Hier der Widerstand war zwecklos. Ich konnte es nicht glauben, dass sie den Zaun wirklich bauen. Ich habe auf politischer Ebene immer gesagt, dass es eine schlechte Strategie ist. Dieser Zaun wird nichts bringen. Doch 60% der Ungarn befürworten den Zaun und die Regierung plant weiter. Hier in Röske soll ein Auffanglager direkt am Zaun entstehen und bis Ende Oktober soll der Stacheldraht fast überall durch einen 4 Meter hohen Maschendrahtzaun ergänzt werden. Doch selbst wenn es gelingen sollte, alle Schlupflöcher zu schließen, 15 Kilometer östlich von Röske endet der Zaun einfach so am Grenzstein zu Rumänien. Wer den Umweg in Kauf nimmt, kann hier einfach außen rumlaufen.
Und zu den großen Institutionen, die für Flüchtlinge viel Hilfe leisten, gehören auch die christlichen Kirchen. Und deshalb begrüße ich jetzt den Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx. Guten Abend, Herr Kardinal.
Guten Abend, Frau Mioska.
Da sind diese Woche mitten auf einer österreichischen Autobahn 71 Menschen gestorben, weil es keine legalen Wege gibt, nach Europa zu kommen. Hat die europäische Politik diese Menschen auf dem Gewissen?
So einfach kann man das nicht beantworten, aber es ist etwas daran. Es muss die europäische Politik jetzt spätestens sich von der Zielorientierung ändern. Es muss alles getan werden, aus meiner Sicht, dass keiner an den Grenzen verdurstet, untergeht im Mittelmeer oder verhungert und erstickt in Lastwagen. Das muss die oberste Priorität haben in der politischen Überlegung, was wir jetzt tun können. Und alle anderen Maßnahmen sind nachrangig. Das muss zumindest eine Konsequenz dieses Ereignisses sein.
Viele in Europa reagieren aber mit verschärfter Abwehr. Ungarn zieht einen Zaun hoch, um die Westbalkanroute dicht zu machen. Brauchen wir legale Wege?
Ich glaube, dass wir legale Wege brauchen. Also wie gesagt, alles unter der Oberüberschrift, wie können wir Menschenleben retten. Da darf der Preis keine Rolle spielen, da darf das Geld keine Rolle spielen. Und Zäune zu bauen, Stacheldrahtzäune und Mauern zu bauen, wird den Tod nicht verhindern, sondern wird vielleicht neue dramatische Fälle provozieren. Und deswegen kann das nicht akzeptiert werden. Es muss zunächst einmal gelten, niemand soll an unseren Grenzen sterben müssen. Das muss das oberste Ziel sein.
Wie christlich ist es, von der Christlich-Demokratischen Union Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, aber Armutsflüchtlinge wieder wegschicken zu wollen?
dass Menschen zu uns kommen wollen, weil es ihnen in ihrem Land schlecht geht. Das ist ein legitimer Wunsch. Natürlich muss man miteinander überlegen, wie kann man das in guter Weise regeln. Aber einfach zu sagen, es gibt keine legitimen Wünsche, auch hier hinzukommen und das zu unterscheiden. Ich weiß nicht, ob das sehr viel weiterführt. Wir brauchen das im Augenblick, um eine Regelung zu treffen. Aber langfristig ist das keine Lösung des Problems.
Würden Sie denn beispielsweise einem Kosovo-Albaner, der wieder nach Hause geschickt werden soll und nach der derzeitigen Regelung würde das die Bundesregierung tun, würden Sie so einem Mann Kirchenasyl gewähren und sich mit der Politik anlegen?
Also ich glaube schon, man kann nicht einfach sagen, wenn jemand keinen Asylgrund hat, soll man über Asyl die Einwanderung regeln. Deswegen bin ich ja dafür, dass wir ein Einwanderungsgesetz brauchen, das umfassend diese Dinge auch wirklich mal auf den Punkt bringt und überlegt, wie kann es gut organisiert werden. Über Asyl kann nicht die Einwanderung geregelt werden, da braucht man andere legitime und legale Wege.
In Deutschland wurden dieser Tage erschreckend viele Anschläge auf Häuser für Flüchtlinge verübt. Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen. Wie soll man damit umgehen? Ist es richtig, die Täter als Pack zu bezeichnen, wie das Sigmar Gabriel getan hat?
Also ich kommentiere jetzt nicht die Vokabulare von anderen. Ich finde, es ist inakzeptabel. Und wir müssen alles tun, damit solche Gruppen, die Ausländerhass und Abgrenzung predigen und mit schlimmen Parolen den öffentlichen Raum mit beeinflussen wollen, dass sie keine Chance haben. Und ich muss aber sagen, dass die Zahl derer, die sich engagiert, etwa in unseren Vereinen, in evangelischen und katholischen Vereinen, in der Diakonie, in der Caritas und die auch sonst in den anderen Gruppierungen da sind, dass sie viel, viel größer ist, viel, viel größer ist. Man sollte wirklich nicht nur jetzt mit aller medialer Aufmerksamkeit auf diese Leute schauen, sondern viel, viel mehr die anderen ins Zentrum rücken, die helfen und die sich engagieren. Und die sind absolut in der Überzahl und das sollte man unterstützen.
Sagt Reinhard Kardinal Marx. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, einen guten Abend.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Dass es in Deutschland immer mehr Menschen gibt, die sich für Flüchtlinge engagieren, das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, sondern das belegt sogar eine deutsch-britische Studie. In keinem anderen Land in Europa gibt es so viele freiwillige Helfer, ob sie nun Kleider spenden, Flüchtlinge aufs Amt begleiten, ihnen Deutsch oder auch nur Schwimmen beibringen. Martin Schmidt.
Rein ins Wasser, einfach mal Spaß haben bei heißem Wetter im Freibad, wie alle anderen auch hier. Dafür hat Ludwig Major in Schwäbisch Gmünd den ersten Flüchtlingsschwimmverein gegründet.
Bei uns ist Schwimmenland die Badekultur selbstverständlich, in den Ländern nicht. Und deswegen wollen wir ganz speziell die Flüchtlinge an unser Leben heranführen.
Nicht das einzige Ehrenamt von Ludwig Major.
Bitte nicht.
Seit einem Jahr schon bringt der ehemalige Berufsschullehrer Flüchtlingen in seiner Fahrradwerkstatt handwerkliche Grundkenntnisse bei. Doch nicht jeder, der gerne Flüchtlingen helfen möchte, zum Beispiel indem er Kinder betreut oder Deutsch unterrichtet, muss sich gleich für mehrere Stunden in der Woche verpflichten.
Über die Straße.
Es ist auch wichtig, dass wir Menschen haben, die ganz punktuell einfach mal einspringen können. Zum Beispiel, wenn wir ein Angebot haben für einen Konzertbesuch. Das ist dann mal 2 Stunden an einem Abend. Und auch diese Steinchen sind sehr, sehr wichtig.
Kontaktadressen dafür gibt's vor allem übers Internet bei den großen Hilfsorganisationen. Und auf tagesschau.de zum Beispiel zeigt eine interaktive Deutschlandkarte regionale Initiativen. Derzeit sieht die Hilfsbereitschaft in Deutschland vor allem so aus. Alte Hemden, alte Hosen. Doch mancherorts sind die Helfer mit den Bergen an Kleiderspenden längst überfordert und geben deswegen eine klare Empfehlung.
Fragen Sie nach, was gebraucht wird, und dann zielgerichtet das genau dorthin bringen.
Gebraucht wird vor allem freier Wohnraum, auch hier im rheinland-pfälzischen Kürn. Bürgermeister Werner Müller ist deshalb mit gutem Beispiel vorangegangen. Bei ihm daheim, gleich nebenan in seinem Elternhaus, wohnt eine Flüchtlingsfamilie. Gestört hat das hier niemanden. Im Gegenteil, einige Nachbarn bieten jetzt auch Zimmer an.
Den Flüchtlingen widmet sich morgen auch das erste mit dem Themenabend Deutschland schaut hin. Und nun noch der Nachrichtenüberblick mit Jan Hofer.
Um die Lage der Flüchtlinge ging es am Abend auch im Kanzleramt in Berlin. Die Spitzen von CDU und CSU wollten ihren Kurs abstecken und ein Treffen mit dem Koalitionspartner SPD Anfang September vorbereiten. Die Europäische Union hat für Mitte September ein Sondertreffen zur Flüchtlingspolitik angesetzt. Die Situation innerhalb und außerhalb der EU habe eine noch nie dagewesene Größenordnung angenommen, erklärte die von Luxemburg gehaltene Ratspräsidentschaft. Nach den jüngsten Übergriffen auf Flüchtlingsheime wehren sich mehrere ostdeutsche Ministerpräsidenten dagegen, Fremdenhass vor allem als ostdeutsches Phänomen einzustufen. Brandenburgs Regierungschef Woidke wies in der Welt am Sonntag darauf hin, dass in den letzten Tagen auch Anschläge in Bayern und Baden-Württemberg verübt worden seien. Auch seine Kollegen aus Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sprachen von einer Herausforderung für das ganze Land. In Afghanistan hat Bundesaußenminister Steinmeier der Regierung die weitere Unterstützung Deutschlands zugesichert, auch über den Abzug der Bundeswehr hinaus. Gleichzeitig forderte er von Präsident Ghani mehr Reformen und warb trotz der Anschlagsserie der vergangenen Wochen für eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit den Taliban. Anlass für Steinmeiers Kurzbesuch war ein Festakt zu 100 Jahren diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern. Im Anschluss reiste er weiter nach Pakistan. Zehntausende Menschen haben in Tokio und anderen japanischen Städten gegen eine Wende in der Verteidigungspolitik des Landes protestiert. Ministerpräsident Abe will, dass sich Japan erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg auch an Militäreinsätzen im Ausland beteiligen kann. Bislang erlaubt die Verfassung solche Einsätze nur im Verteidigungsfall. Künftig soll nach den Plänen der Regierung auch die Unterstützung von Verbündeten wie etwa den USA möglich sein.
Konfuzius sagt, hüte dich vor Männern, deren Bauch beim Lachen nicht wackelt. Und daran halten sich die Chinesen auch. Das Risiko, in China Herren mit durchtrainiertem Waschbrettbauch zu begegnen, ist eher überschaubar. Und gerade jetzt, an den heißen Sommertagen, präsentieren die Chinesen ihre vertrauenserweckenden Wampen gerne nackt in aller Öffentlichkeit. Über die ungenierte Plauzenfreiheit in Peking, Mario Schmidt.
Peking im Sommer, die Temperaturen am Tage wochenlang über 30 Grad, schwül. Da zeigt sich auf den Straßen ein ganz eigenes Freiheitsgefühl. Bäuchlein oder Plauze, hemmungslos enthüllt. Oben ohne oder nur bauchfrei, in der Metropole Männersache. Vor allem Ältere wie Zeitungsverkäufer Jiang schwören auf die Abkühlung. Wir in Peking machen es, wenn es heiß ist, speziell nach dem Essen, das ist eine lokale Kultur. Man sei da nicht so zimperlich, jeder lebe, wie er mag. Frischer Wind weht um die Wampe, der Blick von der chinesischen Mauer so wohl ein ganz besonderer Genuss. Ausländische und chinesische Freizeitfotografen haben hunderte Fotos auf Instagram gesammelt und einige ausgestellt. Pekinger Bikini und Pekinger Bauch, so der Titel. Sie sind einfach sie selbst, haben Spaß auf der Straße, trinken Bier, grillen. Sie kümmern sich nicht viel um das, was andere denken. Das hat uns gefallen und das gehört auch zum Lebensgefühl der Stadt. In der modernen Megacity halten sich die blanken Bäuche beharrlich, vor allem in den wenigen verbliebenen Hutongs, den alten Wohnvierteln mit kleinen Gassen, wo jeder jeden kennt und die Straße die Verlängerung der Wohnzimmer ist. Es ist sehr authentisch, meint diese Besucherin. Mein Vater macht es zu Hause, draußen würde er vermutlich was anziehen. Aber die Menschen im Hutong oder die Leute ohne Klimaanlage, wenn es heiß ist, machen sie es halt so. In Peking geht der Sommer langsam zu Ende. Und egal, wie rasant sich das Land auch ändert, im nächsten Jahr sind sie sicher wieder da. Die Bäuche und der Pekinger Bikini.
Und wir bleiben in Peking und kommen zur Leichtathletik-WM. Der Sport. Heute ausnahmsweise mal nicht bauchfrei moderiert von Andreas Keck.
Obwohl ich lang drüber nachgedacht habe, aber... Kommen wir zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Da gab es heute am letzten Wettkampftag die zweite Goldmedaille für Deutschland durch eine junge Dame, die sportlich überaus vielseitig ist. Denn ganz nebenbei spielt sie noch Volleyball in der zweiten Bundesliga. Den größten Erfolg aber ihrer Sportlerinnenkarriere, den erzielte sie heute im Speerwurf. Katharina Molitor heißt die neue Weltmeisterin in dieser Disziplin. Und sie ist eine, die es offensichtlich auch gerne mal spannend mag.
Der Jubel über den vermeintlichen Goldwurf der Chinesin Liu hielt nicht lang. Denn dann
kam der große Auftritt der Katharina Molitor. Im letzten Versuch des gesamten Wettbewerbs. 67,69 Meter. Damit zog sie an der führenden Chinesin noch vorbei. Gold für Katharina Molitor.
Mein Trainer hat immer an mich geglaubt, er hat gesagt, dass ich weit werfen kann. Jetzt ist es aus mir rausgekommen und ich bin einfach nur glücklich.
Pech dagegen für Christina Oberquöll. Als Vierte verpasste sie nur knapp eine Medaille. Gleich vier deutsche Werferinnen waren im Finale dabei. Drei davon landeten unter den besten sechs. Acht Medaillen insgesamt, eine mehr als bei der letzten Weltmeisterschaft in Moskau. Die Bilanz der WM in Peking fällt aus deutscher Sicht positiv aus.
Kommen wir zum Fußball und zu einem absolut heißen Spiel. Zumal kurz vor der Partie von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC exakt 43 Grad Celsius auf dem Rasen gemessen worden waren. Eine Temperatur, die für Spitzensport nicht wirklich geeignet ist. Aber die Dortmunder hat sie nicht davon abhalten können, dem Gegner aus der Hauptstadt die erste Saisonpleite zuzufügen.
Die Choreografie nach dem Spiel war mal wieder äußerst stimmig. Dortmund tanzte als Tabellenführer auf der Welle des Hochgefühls. Dabei mussten sich die Schwarz-Gelben ihren Siegesrausch bei Tropenhitze schwer erarbeiten. Es hat sich gelohnt.
Die Tabellenführung jetzt auch zu haben mit 9 Punkten ist natürlich dann so schwarz auf weiß die Bestätigung dafür, dass wir einen absoluten Top-Start hingelegt haben.
Den besseren Start heute legten die Fans hin. Beste Unterhaltung auf der Tribüne, auf dem Platz war es eher mau. Hertha-Coach Pal Dardai hatte seinen Jungs nur defensive Kompaktheit verordnet. Ein System, das eine knappe halbe Stunde funktionierte. Dann fand Kagawa die erste echte Lücke und den Kopf von Hummels. 1:0 für Dortmund. 80.000 hatten so langsam ihren Spaß, dank des perfekten Zusammenspiels von Kagawa und Hummels. Thomas Tuchel wollte mehr Tempo sehen. Seine Mannschaft gab nach der Pause mehr Gas. Mit Kagawa, dem Passgeber, mit Ginter und Aubameyang. Alles zu schnell für Hertha BSC. 2:0, 51. Minute. Es sah so aus, als könnten die Dortmunder schon die ersten Tänzchen wagen. Das Direktpassspiel funktionierte so wie im Training. Und die Fans hatten schon Höheres im Sinn. Hertha musste offensiver werden, machte dadurch aber auch mehr Fehler. Nutzen konnten die Borussen sie nicht. Kagawa traf das leere Tor nicht. Die Chancenverwertung der Dortmunder, wie gehabt, ein großes Problem. Und es wurde nicht besser. Mkhitaryan zu Reus, scheinbar alles im Fluss. Und am Ende doch daneben, unfassbar buchstäblich, zum Haare raufen das Ganze.
Wir haben es dann wirklich verpasst, das dritte Tor zu schießen, um endgültig dann auch Ruhe zu haben und leider ein Abseitstor hinnehmen müssen. Und ja klar, dann wird es auch noch mal klappen.
Der Anschlusstreffer von Hertha in der 78. Minute, quasi die Bestrafung der Dortmunder Nachlässigkeit. Kalou völlig problemlos und auch erstaunt, dass sein Schuss tatsächlich als Tor durchging. Die Linie zeigt, dass Kalou ganz klar im Abseits steht. Also eine Fehlentscheidung, die Hertha wieder neuen Mut machte. Bis Dortmund in der Nachspielzeit wirklich alle Zweifel beseitigte. Hofmann, Kagawa, Mkhitaryan, Ramos. Eine gelungene Stafette zum Abschluss, zum 3:1, zum Sieg. Ein reguläres Tor war es nicht. Der Ball war vorher hinter der Grundlinie im Aus. Und trotzdem war es der umjubelte Schlusspunkt.
Zum Schluss muss man den Glückwunsch sagen zum Dortmund. Und die haben sie verdient gewonnen.
Verdient gewonnen, wieder ganz oben Borussia Dortmund.
Tabellenführung, ja, ist natürlich immer schön, aber es sind erst 3 Spieltage, von daher können wir uns davon nichts kaufen, aber wir haben wieder 3 Punkte mehr.
Und für eine kurze Tanzparty mit den Fans reichte es allemal.
3 Spiele, 3 Niederlagen. Borussia Mönchengladbach geht als Schlusslicht in die Länderspielpause. Auch beim 1:2 in Bremen heute war das Team von Lucien Favre nur ein Schatten seiner selbst. Exakt an dem Ort, an dem die Gladbacher noch im Mai ihre Champions-League-Teilnahme perfekt gemacht hatten, setzte es diesmal die nächste hochverdiente Pleite.
Nach diesem Spieltag wird man weit weniger von Werders erstem Saisonsieg sprechen als von Gladbachs kapitalem Fehlstart. Das Team von Lucien Favre muss die 3. Niederlage in Folge verdauen, auch wenn die Analyse erfrischend kurz ausfällt.
Sind die Gründe für den Fehlstart von Borussia Mönchengladbach?
Dass wir Fehler machen, die zu Toren führen und selber unsere Chancen nicht nutzen. Das ist relativ simpel. Ich weiß, die Leute werden sagen, mein Gott, das ist sehr plump, aber es ist der Fakt.
Werder in Grün beginnt mutig mit dem altbekannten Fritz im rechten Mittelfeld und dem neuen Stürmer Uja in der Mitte. Werder-Trainer Skripnik muss in dieser Saison zwei neue Stürmer einbauen. Mit Anthony Uja vom 1. FC Köln ist ihm das schon gut gelungen. Der Nigerianer holt nach diesem Foul von Schulz einen Elfmeter heraus. Der zweite neue Stürmer verwandelt sicher zur verdienten 1:0-Führung. Aaron Johansson, US-Amerikaner mit isländischen Wurzeln, macht sein erstes Saisontor für die Bremer, 39. Minute. Werder ist gedanklich schon in der Pause, Gladbach nutzt das aus. Die beste Kombination führt zum Ausgleich. Lars Stindl, 45. Minute. Die Gladbacher deuten an, mit welchem Fußball sie es bis in die Champions League geschafft haben. Doch diese Doppelbelastung könnte sich noch rächen.
Es wird englischen Wochen bis Weihnachten. Und wenn du nicht ein paar Punkte machst, das ist klar, sehr, sehr schwer.
Sehr, sehr gefährlich ist Werder traditionell nach Standards. Wie zum Beweis das 2:1 kurz nach der Pause. Torschütze Yannick Westergaard. Der Däne bringt Werder wieder in Führung und macht seinen Trainer glücklich.
Wir haben keinen Feldstart angeliefert. Wir haben sehr gegen sehr gute Mannschaften gespielt in diese drei Spieltage. Und wir sind stolz, dass wir haben solche Mannschaft gewonnen heute.
Gladbach hätte in Bremen den Fehlstart verhindern können. Doch dafür reicht die Chancenverwertung derzeit nicht aus. Patrick Herrmann lässt die größte Gelegenheit ungenutzt. Die Bremer gehen noch fahrlässiger mit den Chancen um. Die größte haben sie in der hektischen Schlussphase. Gladbachs Xhaka sieht gelb-rot nach diesem Foulspiel im eigenen Strafraum. Doch den fälligen Elfmeter kann Felix Kroos nicht verwandeln. Dennoch reicht es für Werder zum ersten Saisonsieg. Gladbach kann sich zurzeit nicht trösten, nicht mal mit der bald beginnenden Champions League.
Ja, die Champions League ist mir momentan so egal, wie wenn in China ein Reissack umfällt. Also die interessiert mich momentan gar nicht. Mir interessiert der HSV, das ist unser nächster Gegner.
Der HSV kommt in zwei Wochen. Dann stehen die Gladbacher noch mehr unter Druck. Nach drei Niederlagen stecken sie jetzt in einer Krise. Und darüber wird sicher mehr geredet werden als über Werders verdienten Heimsieg.
Ja, und das ist die Tabelle nach dem dritten Spieltag. Dortmund zurück an der Spitze vor dem punktgleichen Bayern. Dahinter Wolfsburg vor Köln, Mainz und Leverkusen. Die zweite Hälfte beginnt mit Hertha BSC, gefolgt von Bremen, noch immer ohne jeden Punkt, Stuttgart und Gladbach. Jetzt also ist es endlich perfekt. Kevin De Bruyne wechselt von Wolfsburg zu Manchester City. Das Ganze für die Bundesliga-Rekordsumme von 75 Millionen Euro. Und dadurch kommt auch einen Tag vor Ablauf der Wechselfrist neue Dynamik in den Transfermarkt. Denn als Ersatz für De Bruyne soll Nationalspieler Julian Draxler von Schalke nach Wolfsburg wechseln. Nach Medienberichten ist der Transfer sogar bereits perfekt. Die Wolfsburger allerdings wollten das bislang noch nicht bestätigen. Zweifelsfrei bereits über die Bühne gegangen ist dagegen der Transfer des Brasilianers Dante von den Bayern nach Wolfsburg. Der FC Bayern bestätigte den Wechsel heute. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Dante war seit 2012 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag.
Tja, und auch beim Wetter steht ein prominenter Wechsel an, Carsten Schwanke. Jetzt kommt da der Herbst, oder?
Pünktlich zum 1. September wird der Hochsommer hinweggefegt und der Herbst kommt. So sieht es aus. Das heißt, wir haben noch genau einen Tag mit mehr als 30 Grad. Und allerdings, was auch typisch hochsommerlich ist, wir werden diesen Tag nicht ohne Gewitter erleben. Und die ersten Gewitter ziehen jetzt aktuell hier schon wieder von Belgien und von den Niederlanden Richtung nördliches NRW und südwestliches Niedersachsen, werden sich in der Nacht hier weiter bewegen im Norden. Morgen Vormittag haben wir dann diese Gewitter als abziehende Gewitter Richtung Ostseeküste. Dahinter werden allerdings schon am Vormittag in den äußersten Nordwesten neue kräftige Gewitter herankommen. Am Nachmittag bleibt das ganze Gewitterthema hier im Nordwesten ein großes Thema. Ansonsten viel Sonnenschein, sommerlich heiß. Aber am Abend dürften dann auch im Westen und vereinzelt in den Mittelgebirgen weitere Gewitter entstehen. Und dann wird die Hitze ein bisschen in die Zange genommen. Davor kann sie sich entfalten. Die Höchsttemperaturen morgen verbreitet 30 bis 36 Grad. Doch damit ist am Dienstag, am 1. September definitiv Schluss. Die kräftigen, teils unwetterartigen Gewitter rauschen auch in die Südosthälfte. Und am Mittwoch haben wir noch im Süden Dauerregen bei 17 Grad. Ansonsten zwar kaum noch Regen, aber nur noch herbstliche 19 bis 22 Grad.
Danke, Carsten. Und wir verabschieden uns. Jetzt geht's hier weiter mit Max Mohr und Titelthesen Temperamente. Gegen 1.45 Uhr meldet sich dann die Tagesschau. Und morgen ist an dieser Stelle Thomas Roth wieder für Sie da. Ihnen eine schöne Woche.